Sie hören den Kurier.
Wir sind als Bundesregierung, und das haben wir auch wenige Tage nach dem Terroranschlag den Österreicherinnen und Österreichern und allen in Österreich lebenden Menschen versprochen, wir werden ein Paket auf den Weg bringen, das Österreich sicherer macht. Sicherer vor jeglicher Art des Terrorismus, sicherer vor jeglicher Art des Extremismus.
Etwa 1,5 Monate sind seit dem Terroranschlag, der sich in der Wiener Innenstadt ereignet hat, vergangen. Schon wenige Tage danach hat die Regierung ein neues Antiterrorpaket versprochen. Gestern ist nun der erste Teil von diesem Paket, das, wie es Justizministerin Alma Sadic gesagt hat, Österreich sicherer machen soll, vorgestellt worden. Doch bringen die damit einhergehenden Verschärfungen wirklich etwas gegen den Terrorismus oder haben sie mehr Symbolfaktor? Darüber habe ich heute mit dem Terrorismusexperten Nikolaus Stockhammer vom Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien gesprochen. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Impfstart in der EU und eine besonders besorgniserregende Corona-Zahl. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Beginnen wir gleich mal mit dem Corona-Update. Von gestern auf heute sind in Österreich wieder 2.485 Neuinfektionen dazugekommen. Die Zahl, die nun aber besonders besorgniserregend ist, ist jene der Todesopfer. Denn innerhalb eines Tages wurden 218 Todesopfer verzeichnet, die an den Folgen des Virus gestorben sind. Das ist ein bedauernswerter Höchststand. Dazu sagen muss man allerdings, dass es sich bei 135 der verstorbenen Personen um Nachmeldungen aus Wien handelt. Seit Beginn der Pandemie gibt es österreichweit nun 4.982 Tote. Vom Élysée-Palast bekannt gegeben wurde heute übrigens auch, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron positiv auf das Virus getestet wurde. Er befindet sich nun in Isolation und wird seine Arbeit von dort weiterführen. Die Hoffnung, der Pandemie möglichst bald ein Ende zu setzen, wird immer größer. Vor allem die viel diskutierten Impfungen sollen dabei helfen. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte heute: "It's Europe's moment. On 27, 28 and 29 December, vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are stronger together." Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte daraufhin ebenfalls auf Twitter an, dass wir in Österreich am 27. Dezember mit den Impfungen starten werden. Nun aber zum vorher angesprochenen Antiterrorpaket, das die Regierung gestern vorgestellt hat.
Das, was wir Ihnen jetzt vorstellen als Antiterrorpaket, ist ein starkes und klares Zeichen dieser Bundesregierung gegen jede Form von Terror. Unabhängig davon, von welcher Seite er ausgeübt wird, für uns ist klar, wir müssen entschlossen dagegen ankämpfen. Und es braucht einen systemischen Ansatz, einen gemeinsamen Ansatz, disziplinübergreifend, damit man tatsächlich effizient gegen terroristische Bedrohungen vorgehen kann.
Laut Innenminister Nehammer ist dieses Paket also ein starkes Zeichen gegen den Terror. Die Reaktionen darauf sind aber durchaus durchwachsen. Verfassungsexperte Heinz Mayer hat etwa heute im Ö1 Morgenjournal seine Bedenken zu dem neuen, religionsneutral formulierten Straftatbestand politischer Islam geäußert. Dieser sei ihm zu unbestimmt.
Nach Artikel 7 der Menschenrechtskonvention müssen Strafgesetze bestimmt sein. Da gibt es ein hohes Bestimmtheitserfordernis, damit jeder sich daran orientieren kann und weiß, was verboten ist und was nicht verboten ist. Das muss im Gesetz stehen. Da genügt nicht, dass man bloß in die Erläuterungen näher schreibt. Und diese gesetzliche Bestimmung scheint mir nicht geglückt.
Um darüber zu sprechen, was dieses neue Antiterrorpaket nun wirklich an Neuerungen bringt, inwiefern diese auch realistisch umsetzbar sind und was dem Paket noch fehlt, habe ich nun den Terrorismusexperten Nikolaus Stockhammer vom Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien am Telefon. Herr Dr. Stockhammer, gestern wurde der erste Teil des Antiterrorpakets der Regierung präsentiert. Die Reaktionen darauf sind aber eher durchwachsen. So hat zum Beispiel der Verfassungsjurist Heinz Mayer auch gesagt, das Terrorpaket sei wenig greifbar. Sehen Sie das auch so?
Ich denke, dass es jetzt mal ein guter erster Schritt ist, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, was die Möglichkeit und den Ausschöpfungsrahmen derartiger Bestimmungen betrifft und auch der angesprochenen Bereiche, die hier geregelt werden sollen, beziehungsweise neu als Gesetz formuliert werden sollen. Der Verfassungsrechtler mag durchaus Kritik anbringen, auch was sozusagen vielleicht die Qualität der Rechtsnormen betrifft. Aus meiner disziplinären Sicht als Terrorismusforscher sind die angeführten Maßnahmen sinnvoll, aber es hängt natürlich auch im hohen Maße von der Ausgestaltung ab. Mhm. Das heißt, wenn die Rechtsnormen sehr konkret formuliert sind und man einen gewissen Spielraum auch hat dann in der juristischen Bewertung, könnte sich etwas Gutes ergeben, auch aus der gelebten Praxis. Feststeht, dass eine Erweiterung in einzelnen Teilbereichen notwendig war, wenngleich die bis zum Zeitpunkt vor dem Terroranschlag bestehende Rechtsnormenkonfiguration durchaus in den meisten Bereichen ausreichend gewesen wäre. Aber das, was man jetzt hier auf den Weg gebracht hat oder auf den Weg bringen wird, weil es geht ja erst in die Begutachtung, hat ein gewisses Potenzial hier zu einer Erweiterung der Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden bzw. des Verfassungsschutzes zu bewirken.
Mhm. Kommen wir vielleicht gleich konkret zu einer dieser Erweiterungen. Konkret wurde ja der Paragraph 247 des Strafgesetzbuches erweitert, nämlich jetzt um den Paragraph 247b, in dem es nun heißt, religiös motivierte extremistische Verbindungen sind strafbar. Aber bringt diese Konkretisierung überhaupt etwas Neues, wenn im Paragraph A bereits steht, dass bestraft wird, wer eine staatsfeindliche Bewegung gründet oder sich in einer solchen führend betätigt?
Ja, darüber kann man diskutieren, ob das jetzt sozusagen ein neues Etikett ist oder ob das bestehende Gesetzesfundament hier schon einige dieser Aspekte abgedeckt hätte. Zum Beispiel hat auch der Paragraph 278 StGB eben B und C einige dieser Aspekte auch abgedeckt. Terroristische Organisation, verfassungsfeindliche Umtriebe, das wäre hier auch eben wiederzufinden. Nichtsdestotrotz geht es auch darum, ein Zeichen nach außen zu setzen. Und das würde ich eher vor dem Hintergrund der politischen Signalwirkung sehen, dass man dem Extremismus jedweder Couleur ideologischer Provenienz oder religiöser Untermalung den Kampf ansagen möchte. Und dass man das jetzt sozusagen in einem neuen Fundament, juristischen Fundament aufstellen möchte, das ist durchaus legitim, vor allem aus Sicht der politischen Betrachtung. Mit Blick auf die Relevanz in der Umsetzung gilt es hier dann ganz genau den Gesetzeswortlaut zu analysieren und zu überprüfen, inwieweit das hier durchführbar ist und mit rechtsstaatlichen Mitteln eben dazu führt, dass man hier eine Sicherheitsmaximierung bewerkstelligen kann.
Mhm. Das heißt, teilweise ist das Ihrer Meinung nach eher von symbolischer Relevanz als wirklich von strafrechtlicher Relevanz, die Erweiterungen, die Änderungen?
Wie gesagt, man muss darauf achten, wie das Gesetz dann in der finalen begutachteten Variante im Wortlaut ausgeprägt sein wird und das gegenüberstellen dem bestehenden Normenmaterial. Und im Vergleich kann man dann seriös bewerten, was ist neu und inwieweit bringt das einen Vorteil für die Praxis. Dass es sowas geben muss, ist unbestritten. Wie das dann ausgestaltet ist, ist eben Frage, eine wesentliche Frage des Gesetzgebers beziehungsweise dann der Juristen, die dann im Detail damit befasst sind. Mhm. Auf einem anderen Papier steht dann wieder, wie wird so ein Gesetz in der Praxis gelebt von Seiten der Sicherheitsbehörden, vor allem des Verfassungsschutzes. Und auch hier gilt es dann zu überprüfen, gibt es eine Diskrepanz zwischen der Norm und der geübten Praxis oder nicht und inwieweit ist es sinnvoll, sich dann auf ein neu geschaffenes Gesetz zu berufen oder nicht. Also das ist auch eine Frage der Einzelfallbeurteilung natürlich.
Okay, jetzt haben Sie schon gesagt, die konkreten Neuerungen wird man erst dann sagen können, wenn das Gesetz auch wirklich endgültig ausformuliert ist. Aber vielleicht Richtig. Nach heutigem Stand, welche Neuerungen bringt denn das Antiterrorpaket Ihrer Meinung nach?
Naja, einerseits die Möglichkeit der elektronischen Fußfessel nach einer bedingten Haftentlassung, das ist sicher ein Fortschritt. Zum anderen diverse Register, wo man eben Gefährder bzw. Imame, die möglicherweise mit dem Konflikt, mit dem Gesetz in Konflikt geraten, auch extra herauspointieren kann. Aber auch hier geht es darum, wie ist das Gesetz im Detail formuliert, was ist der Mehrwert, dass man unterbinden möchte, dass Gefährder waffenrechtliche Dokumente erwerben, ist sinnvoll, dass man unterbinden möchte, dass Gefährder in einem sicherheitsrelevanten Bereich arbeiten, ist sinnvoll und so weiter. Das sind Aspekte, die in ganz Europa fast verwirklicht sind. Und man hat ja wahrscheinlich eigentlich den Versuch unternommen, nachzuziehen, nachzubessern, nachzuschärfen. Aber wie gesagt, einiges wäre auch aufgrund der bislang gegebenen Gesetzesbasis möglich gewesen. Und es gilt dann ganz messerscharf im Gesetzeswortlaut zu überprüfen, inwieweit hier eine Neuerung vorliegt. Mhm. Und solange das nicht am Papier fix festgehalten ist, ist es relativ spekulativ und man kann nur aufgrund der Überschriften und der angekündigten Maßnahmen eine Bewertung vornehmen.
Mhm. Angekündigt wurde auch, dass das Verbotsgesetz für Symbole erweitert wird, und zwar um 5 Gruppierungen, darunter zum Beispiel auch die Identitären und einige islamistische Gruppierungen. Und Innenminister Nehammer bezeichnet das als Durchbruch. Ist das wirklich so ein Durchbruch?
Das kann man diskutieren. Also es ist auf jeden Fall richtig und notwendig, das zu tun. Ob es ein Durchbruch ist, das muss man bewerten. Prinzipiell hat das natürlich die Signalwirkung, dass man ganz klar und deutlich aufzeigt, diese Organisationen werden als staatsfeindlich angesehen. Und von daher hat man mit diesem Symbolwert im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas in der Hand, wo man das manifestieren kann. Das heißt, wenn sozusagen bei Demonstrationen jemand eine Fahne mit dem Symbol der Identitären hissen würde, würde er sich strafbar machen oder sie. Das bedeutet, dass dann hier auch eine konkrete Vorgehensweise durch das Gesetz erlangt und einschreiten kann. Mhm. Also ich würde jetzt persönlich vielleicht nicht von einem Durchbruch sprechen, aber es ist auf jeden Fall ein notwendiger Schritt.
Mhm. Aber ist zu befürchten, dass die Identitären dadurch mehr in den Untergrund geraten oder gehen? Und wie überwacht man die Gruppen dann?
Das ist durchaus nicht auszuschließen, wenngleich der Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung immer daraufhin ausgerichtet sind, sozusagen das an der Oberfläche Befindliche mit politischen Mitteln zu bekämpfen und das sozusagen unter der Oberfläche mit Verfassungsschutzmethoden zu bekämpfen. Man hat sich darauf eingerichtet und natürlich die radikalsten Elemente und die, würde ich sagen, gefährlichen Extremisten befinden sich ja schon im Untergrund. Das hat nur die Signalwirkung, nach außen in Propaganda zu unterminieren und solche Umtriebe politisch anzugreifen und strafrechtlich zu belangen.
Mhm. Laut dem neuen Gesetzespaket sollen ja auch radikale Moscheen schneller und einfacher, als es jetzt möglich ist, geschlossen werden können. Ja. Aber ist das etwas, was in der Praxis dann auch tatsächlich so leicht umsetzbar ist?
Also umsetzbar ist es immer sehr leicht. Die Frage ist es dann, ob es von unseren Gerichten hält. Und das ist wie immer im Einzelfall zu beurteilen. Da bedarf es ganz konkreter Hinweise, Indizien und einer enormen Beweislast, um das sozusagen standhaft durchzusetzen vor Gerichten. Oft haben wir gesehen, dass als radikal oder extremistisch sogar deklarierte Moscheen geschlossen wurden und aber dann nach relativ kurzer Zeit aufgrund nicht ausreichender Beweise wieder eröffnet wurden. Ja. Außerdem verschiebt sich ja die Szene. Das heißt, wenn sozusagen der Verfassungsschutz hier die Hand drauf hält und ganz genau hinsieht, dann gibt es halt die Tendenz, andere Vereine oder Moscheen hier aufzusuchen bzw. zu instrumentalisieren. Also man muss hier ganz umfassend vorgehen und kann sich nicht nur auf einzelne Bereiche beschränken.
Mhm. Kommen wir noch ganz kurz auf die Präventivhaft zu sprechen. Das war ja eine Forderung der ÖVP für terroristische Straftäter im Maßnahmenvollzug und die hat es vorerst nicht ins Gesetz geschafft. Wäre diese Präventivhaft Ihrer Meinung nach notwendig im Kampf gegen den Terror?
Das ist so ein Last Resort, wie ich es immer nenne. Das ist so die Ultima Ratio, wenn alles nicht mehr geht, dann das vorzunehmen. Es gibt einige Länder in Europa, wo dies zumindest partiell umgesetzt ist. Aber die Frage ist, wie kann ich das so rechtlich determinieren, dass ich nicht in Konflikt mit Grund- und Freiheitsrechten komme. Und das hat natürlich auch einen, wie soll ich sagen, Beigeschmack, dass man davon ausgeht, dass solche Personen nicht mehr resozialisierbar sind. Mhm. Und unser Strafrecht und Justizvollzug leben aber von der Idee, dass jemand, der eine Strafe verbüßt hat, wieder resozialisierbar ist und in unsere Gesellschaft integrierbar. Man versucht das mit einer Analogie zum geistig abnormen Rechtsbrecher zu unternehmen. Das kann im Einzelfall gegeben sein, aber hier bewegt man sich auf sehr dünnem Eis. Und nicht umsonst, denke ich, hat man das sozusagen als Rechtsmaterie ein wenig in die Zukunft geschoben, um hier erstens das den Gesetzestext noch zu reformulieren, zu schärfen und andererseits zu sehen, inwieweit gibt es hier Mehrheiten im Parlament, auch das durchzusetzen. Das ist ganz klar. Mhm. Also da bewegt man sich eben auf einem, wie ich schon gesagt habe, dünnen Eis und wahrscheinlich wird es so sein, wie es auch die Justizministerin gestern bei der Pressekonferenz angekündigt hat, dass man das irgendwie einkleiden wird in einem Aufwasch mit der kompletten Reform der Sicherungsverwahrung und also nicht des Maßnahmenvollzugs, meinte ich, und hier das eventuell adaptieren wird entsprechend. Aber auch hier ganz vorsichtig, behutsam und schauend, was ist die Implikation. Es gibt natürlich begründete Fälle, wo man sagt, diese Person ist nach wie vor eine Bedrohung für die Gesellschaft, aber sozusagen jemanden gleich pauschal auf Dauer wegzusperren, wie gesagt, im Einzelfall zu beurteilen. Ich bin ein wenig skeptisch, ob das sozusagen erstens rechtlich haltbar ist und zweitens, ob das dann den Effekt erzielen wird, den man sich erhofft von Seiten der Politik.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch, das war jetzt mal das erste Antiterrorpaket, das präsentiert wurde. Nächstes Jahr soll dann ein weiteres folgen. Was glauben Sie denn, wird in diesem nächsten Paket noch kommen? Beziehungsweise was fehlt Ihnen im jetzigen noch?
Naja, eines ist ganz klar. Erstens werden die Detailaspekte zur BVD-Reform dann in diesen Gesetzen sich wiederfinden. Zweitens wird man auf Basis des Lessons Learned-Katalogs, auf Basis dieser Kommission, die jetzt noch vor Weihnachten ihre Untersuchungsresultate hinsichtlich des vermuteten Behördenversagens präsentieren wird, einfließen lassen. Also es gibt etliche Aspekte, die noch hier in Betracht kommen werden, aber da muss man ganz genau beobachten, was sich auftun wird an Materien und natürlich, was wir gerade angesprochen haben, die Frage der Sicherungsverwahrung. Also das wird aus meiner Sicht irgendwie oder der Präventivhaft irgendwie nochmal aufs Tapet kommen. Davon bin ich überzeugt.
Alles klar, Herr Dr. Stockhammer, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.
Ihnen auch, danke.
Das vorgestellte Antiterrorpaket wird ab morgen erstmal in eine 6-wöchige Begutachtungsfrist geschickt. Im nächsten Jahr soll dann ein weiteres Paket folgen. Anfang nächsten Jahres sollen übrigens auch die Dreharbeiten zu der Ibiza-Affäre starten. Der Pay-TV-Anbieter Sky verfilmt die Entstehungsgeschichte des Ibiza-Videos in einer vierteiligen, fiktionalen Serie. Das hat die Zeit im Bild heute auf Instagram gepostet. Kurz darauf repostete der ehemalige Nationalratsabgeordnete und geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus das Bild auch gleich auf seinem eigenen Instagram-Kanal und schrieb dazu: "Habe mich beworben als Darsteller. Ich hoffe, ich bekomme die Rolle." Nachdem Gudenus nach der Ibiza-Affäre von all seinen politischen Ämtern zurückgetreten ist und derzeit noch der U-Ausschuss läuft, kann man das wohl als Galgenhumor bezeichnen. Damit sich Gudenus schon mal auf das Vorsprechen zu der Rolle einstimmen kann, spielen wir ihm jetzt noch die passende Musik dazu. Und nein, ich meine nicht We're Going to Ibiza von den Wenger Boys, das haben wir schon oft genug gehört, sondern Jetzt erst recht von der Coffee Shop Company.
Joshi, was mach ma heim? Du sagst dann übers, Joshi, was mach ma heim? Aber alles nach Gesetz. Joshi, was mach ma heim? Das wird unser großer Glück. Joshi, was mach ma heim? Head for Sherry, mal die Krone.
Und trotz all dem Ibiza-Gerede kann ich euch eine Reise dorthin leider im Moment nicht anbieten. Aber was ich euch definitiv anbieten kann, ist, dass wir euch auch morgen wieder mit dem Kurier Daily Podcast am neuesten Stand halten. Also abonniert uns doch gleich auf Spotify, Fio oder Apple Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich wie immer Dominik Kanzian gekümmert und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört.
Bei dir daheim, schau da an, Urbanistan. Schau, wie man dort aufräumt, ich glaub auch, dass ich das kann.
Madl, verdiss der Laschnikow, kennst du Glock, boom, boom.
Ey, kleine Spende, wie wir zirgern, und dann hacken wir uns so.
Joshi, was mach ma heim?
Du sagst dann übers.
Joshi, was mach ma heim?
Aber alles noch gesetzt.
Joshi, was mach ma heim?
Das wird unser großer Mühe.
Joshi, was mach ma heim?
Head for Sherry, mal die Krone. Head for Sherry, mal die Krone. Head for Sherry, mal die Krone.
Die ist scharf und die hat ein geiles Geschirr.
Hätte Drama noch eine Linke, du weißt eh, das geht ganz schnell.
Achtung, Feier!
Die hat dreckige Vier, aber check einmal das Wasser und ich privatisier's.
Head for Sherry, mal die Krone.